Gut, Predigt. Gott spricht seit einiger Zeit zu uns von einem Thema, das wir mal Aufbruch genannt haben. Aufbruch. Was meinen wir damit? Mit Aufbruch meinen wir, uns auf den Weg zu machen. Das ist überraschend, ne? Uns auf den Weg zu machen hin zu Gott und raus aus dem Alten, raus aus dem, was uns blockiert und was uns für die Welt einnimmt und für die Welt gefangen nimmt. Also Aufbruch meint, dass wir das Gewohnte verlassen und dass wir uns Gott nähern. Ja? Das spricht Gott so in letzter Zeit, so die letzten 10 Jahre ungefähr zu uns. In den letzten Wochen und Monaten aber noch ganz entschieden deutlicher. Also wenn wir von Aufbruch sprechen, dann meinen wir unser persönliches Leben, dann meinen wir zu Gott hin und dann meinen wir natürlich auch zu unserem Nächsten hin. Paar von den Dingen, wir waren ja auf einer Freizeit und die Freizeit war schön und hat vielen Menschen einige Dinge neu bewusst werden lassen und hat diese Dinge neu, die haben diese Dinge neu angepackt. Einige der Dinge, die wir in letzter Zeit durchgegangen sind, werde ich kurz ansprechen, einfach damit auch die, die nicht auf der Freizeit mit dabei waren, mit reinkommen in das ganze Themengebiet. Also einige der Themen, die in den Aufbruch reinführen und die sich mit Aufbruch auseinandersetzen, die wir in letzter Zeit hatten. Das war beispielsweise eine Predigt über den reichen Jüngling. Das Thema, was hält uns zurück? Oder wozu ist die Gemeinde eigentlich da? Sie ist die Hoffnung der Welt. Oder die Ernte hereinbeten. Wie können wir Menschen den Weg zu Christus ebnen? Altlasten loswerden. An was klammern wir uns fest? Und wäre es nicht einfacher, wenn wir alles loslassen? Die Kosten abschätzen. Wenn wir zu Gott Ja gesagt haben und dann doch Arbeit oder Besitz oder Beziehung zurückhalten, dann sind wir eigentlich schlechter dran, als wir es vorher waren. Wo stehen wir? Wo könnten wir hinkommen? Der barmherzige Samariter. Daran haben wir uns verdeutlicht, wo wir eigentlich stehen. Wir haben uns gefragt, in welcher der Rollen, der Personen bei diesem Gleichnis des barmherzigen Samariters sind wir eigentlich? Und dann hatten wir uns damit beschäftigt, welche Barrieren in unserem Leben sind, die uns abhalten von diesem Aufbruch, die uns abhalten, davon zu Christus hinzukommen. Und das sind Barrieren, die bei jedem Einzelnen mehr oder weniger stark da sind. Ihr kennt das Volk Israel. Und das Volk Israel in der Wüste, das wird so beschrieben, dass eine Decke zwischen Gott und ihm war. Und eine Decke hängt vor dem Volk Israel nach wie vor seinem Angesicht, dass das Volk Israel nicht erkennen kann, dass Christus der Messias ist. Und ähnlich ist das bei uns auch. Es gibt verschiedene Dinge in unserem Leben, die verhindern, dass wir Gott erkennen und dass wir zu Gott kommen. Ja? Wir hatten diese Sachen angesprochen. Was hindert uns daran, aufzubrechen? Wir hatten einmal identifiziert Menschenfurcht. Menschenfurcht, das ist, wenn man in dem, was man tut, sich abhängig macht von dem, was die Leute in einem sehen und was sie gerne sehen würden. Ja? Wenn man Angst hat davor, wenn man alle Überlegungen, was man selbst tun möchte, davon abhängig macht, was die anderen denken oder noch schlimmer, was die anderen denken könnten. Menschenfurcht geht da nicht hin und fragt, sag mal, wie fändest du das, wenn ich das tue? Und wenn er dann sagt, ich weiß nicht, dann mache ich es lieber nicht, sondern Menschenfurcht geht immer hin und überlegt sich, was könnte derjenige denken. Aber meistens denkt derjenige sich gar nicht so schlimme Sachen. Als Gegenmittel gegen die Menschenfurcht hatten wir identifiziert Gottesfurcht. Ja? Gott ist noch wesentlich mehr zu fürchten als Menschen. Das sagt das Wort Gottes, das sagt Jesus. Jesus sagt, das fürchtet ihr euch vor Menschen. Also die können den Leib töten, das ist das Maximum, was sie euch antun können. Fürchtet euch vor dem, der, wenn er getötet hat, auch noch in die Hölle werfen kann. Das ist also eine gute Perspektive gegen Menschenfurcht. Dann hatten wir Unvergebung identifiziert als etwas, was wie eine Decke zwischen Gott und uns ist, was uns von Gott scheidet und verhindert, dass wir Gott näher kommen und ihn erkennen. Unvergebung heißt, ich behalte jemand anders die Schuld. Dem ist das meistens völlig wurscht. Ich glaube, ich tue ihm damit irgendwie was Furchtbares an, auf jeden Fall vergebe ich ihm nicht. Und der Leidtragende bin letztlich ich selbst. Ja. Und wir hatten gesagt, gegen diese Unvergebung hilft es, wenn man sich der Vergebung, die Gott uns geschenkt hat, bewusst wird. Wir hatten gesagt, eine Barriere zwischen Gott und uns, das ist die fehlende Hingabe. Wenn wir glauben, wir können hier die Erlösung haben und hier drüben, da ist dann die Hingabe. Die ist vollkommen freiwillig und das hängt alles nicht miteinander zusammen. Und natürlich ist es freiwillig, was wir für Gott tun, aber wenn man glaubt, man könnte sagen, ich bin erlöst und dann an der Stelle stehen bleiben und sein altes Leben mehr oder weniger weiterführen, dann funktioniert das einfach nicht. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht über Lieder wie Nein, Herr? Passt nicht, ne? Seltsam, aber passt nicht. Also, wenn man zu ihm Ja sagt, dann sagt man ganz zu ihm Ja. Wir hatten identifiziert, ein anderes Ziel zu haben als Christus. Darauf kommen wir später zurück. Und wir hatten identifiziert, dass Sünde zwischen uns und Gott stehen kann. Und unser Umgang mit der Sünde ist etwas, was uns ebenfalls nicht an ihn kommen lässt, nicht an sein Herz kommen lässt, nicht zulässt, dass wir zum Kreuz kommen und begeistert sind von dem, was er getan hat. Sünde. Die letzten beiden Punkte, da werde ich heute tiefer drauf eingehen. Dieser Gesamtzusammenhang Aufbruch und dann Sünde und ein anderes Ziel zu haben. Was ist Sünde? Wir hatten uns schon mal darüber unterhalten, vor einiger Zeit. Sünde ist, irgendjemand die Definition? Das Ziel verfehlen, genau. Was für ein Ziel? Das Ziel Gottes. Das klingt immer gut, das ist unverfänglich die Antwort. Ja, manchmal denken wir, Sünde wäre, wenn wir das Ziel verfehlen, uns richtig zu verhalten. Aber Sünde geht viel tiefer. Sünde entsteht daraus, wenn wir unser Herz nicht verwandeln lassen. Und die Auswirkungen sind dann die Handlungen, die sündigen. Sünde heißt also das Ziel verfehlen, an dem, was Gott für uns hat, vorbeigehen. Sünde heißt, dass wir die Gemeinschaft Gottes nicht genießen können, dass wir die vermeiden und dass wir unser Herz nicht umformen lassen. Das ist die Quelle der Sünde, die Wurzel. Ja? Diese äußeren Handlungen, das sind nur Auswirkungen, Taten dann. Sünde ist Gott ein Greuel. Wer von euch benutzt im Alltag das Wort Greuel? Also mit wenigen Ausnahmen ist das Wort Greuel etwas, was wir nicht mehr kennen heutzutage. Wir müssen das übersetzen. Widerlich beispielsweise, abstoßend, unbeschreiblich abstoßend. Ja? Wenn man so liest, Sünde ist ein Greuel. Nein, Sünde ist abstoßend, Sünde ist für Gott widerlich. So. Wenn wir uns mit Sünde beschäftigen, müssen wir dicht am Wort Gottes bleiben. Es gibt den Satz, Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Wer von euch stimmt dem zu? Prima. Wo steht er in der Bibel? Da steht er nicht? Gut. Stehen die einzelnen Aussagen in der Bibel, Gott liebt den Sünder? Ja, wo? Beispiel? Überall? Sehr gut. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit die, die an ihn glauben, das ewige Leben haben und nicht verloren gehen. Ja, das ist ein sehr guter. Jesus ist gekommen, um die Sünder zu retten, um zu suchen, was verloren war. Ja, also zu dieser Aussage können wir stehen. Gott liebt den Sünder. Im Römerbrief steht, denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Jetzt stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Wenn einer wirklich sehr gut ist, dann stirbt vielleicht jemand anders an seiner Stelle. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir alle noch Sünder waren. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Gott liebt den Sünder. Jesus Christus, Gottes Sohn, kam auf diese Welt. Wir waren schlecht, die gesamte Menschheit war schlecht. Und trotzdem ist er gekommen und stellvertretend für uns gestorben. Bevor irgendjemand etwas tun konnte und ohne dass, ja, die Menschen haben noch nicht mal nach ihm gefragt. So, das ist die eine Hälfte. Die andere Hälfte, Gott hasst die Sünde. Ist das biblisch irgendwie? Ein Bibelvers dafür? Also an der Stelle würde ich noch mehr zustimmen, dass es viele, viele Verse gibt, die das belegen, wie an der Stelle Gott liebt den Sünder. Ich meine, die Gott liebt den Sünder, die sind beeindruckend, aber der Mensch scheint so veranlagt zu sein, dass man ihm das immer wieder vor Augen führen muss. Das ganze Alte Testament, immer wieder und immer wieder. Ich sandte dich, steht im Buch Jeremia, zu all meinen Knechten. Ich sandte euch die Propheten, ich ließ euch sagen, tut nicht solche Gräuel, die ich hasse. Im Neuen Testament genauso. Schreibt da an eine Gemeinde, du hast für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die ich auch hasse. Gott hasst Sünde. Also, auf der einen Seite ist da der Sünder, der Mensch, der das Ziel Gottes verfehlt und der ist von Gott geliebt. Und auf der anderen Seite ist da die Sünde und die hasst Gott. Und wenn wir zwischendrin stehen, dann tun wir uns damit ganz extrem schwer. Eine richtige Einstellung zu haben. Wir haben entweder die eine Seite, wir sind entweder auf der einen Seite oder wir sind auf der anderen Seite. Was meine ich damit? Die eine Seite, auf der wir vom Pferd fallen können, ist, wir überbetonen unangemessen die Liebe Gottes. Oh, kann man das machen? Die Liebe Gottes zu stark betonen. Viele Christen haben so ein bisschen die Einstellung, Gott liebt den Sünder, dann kann die Sünde doch gar nicht so schlimm gewesen sein. Der Sünder ist doch das, wofür der Heiland gestorben ist. Und dann kann doch die Sünde gar nicht so. Und sie unterschätzen damit Gottes Gnade. Sie unterschätzen damit die Gnade, die Gott hat. Sünde zerstört die Gemeinschaft mit Gott. Sünde verletzt Gottes Herz. Sie verletzt seine Gefühle, sie schmerzt ihn. Sünde schadet uns selbst. Wenn wir sündigen, schaden wir uns. Und Sünde hat verheerende Auswirkungen auf die anderen. In diesem ganzen Buch ist immer wieder beschrieben, was für katastrophale Folgen Sünde hat. Und wenn man sagt, Gott liebt den Sünder, dann ist das zu 100% recht. Aber deswegen die Sünde, die dahinter steht, zu verharmlosen oder zu verniedlichen, das führt völlig daran vorbei. Und dann sehen wir nicht mehr, was Gott tatsächlich getragen hat und was für eine Last er getragen hat. Und ja, Sünde verherrlicht den Teufel. Seid ihr noch da? Sünde verherrlicht den Teufel und seine Legionen, weil sie ihm und seinen Zwecken dient. Und da sie daraus entsteht, dass Menschen dem Teufel mehr glauben als Gott selbst. Und selbst wenn die Sünde schon lange bekannt ist und schon lange vergeben ist, dann muss das verletzte Herz des Sünders noch geheilt werden und alle, die von ihr beeinflusst und beeinträchtigt wurden, müssen wiederhergestellt werden. Und die Auswirkungen der Sünde müssen bekämpft werden. Wir werden darauf nachher noch etwas genauer eingehen. Wenn wir uns damit beschäftigen, was machen wir mit der Erkenntnis? Was machen wir, wenn wir über Sünde verstanden haben, dass die Sünde sehr groß und sehr hässlich ist, aber die Gnade noch viel größer? Dann werden wir darauf zurückkommen. Nur noch ein Wort zur Sünde. Wer von euch ist schon mal in Sünde gefallen? Ja. Und wer von euch hat schon mal ganz bewusst und absichtlich gesündigt? Ja. Ungefähr die gleichen, das ist beruhigend. Weil wir sagen ab und zu so, man fällt in Sünde. Und das leugnet die Eigenverantwortung des Menschen. Ich falle nicht in Sünde. Ich falle über eine faule Bananenschale und dann auf die Nase. Oder ich falle auf dem Fußballfeld, wenn ich versuche, meine Masse, die ich jetzt hier nicht gestehen möchte, um 90 Grad in eine andere Richtung zu bewegen. Ich falle in ein Loch, wenn ich es nicht gesehen habe. Ich falle in Sünde heißt, dass Eva da stand, gegähnt hat, die Schlange kroch herbei und stopfte ihr den Apfel in den Mund. Versteht ihr? Also der Ausdruck, der leugnet so ein bisschen die Eigenverantwortung. Und wenn ich nicht durch die Kraft des Blutes Jesu die Kraft habe, der Sünde zu widerstehen, dann ist wahnsinnig vieles, was in diesem Buch steht, einfach blöd. Wenn ich nicht durch das Opfer des Sohnes Gottes in der Lage bin, der Sünde zu widerstehen, dann stimmt das nicht, was hier steht. Also, wir fallen nicht so passiv in Sünde. Es gibt Verführung, es gibt alles Mögliche, aber irgendwo entscheiden wir uns immer zu sündigen. Okay, so viel zum Thema die Schwere der Sünde und daraus resultierend die Gnade Gottes, denn sie hat diese ganze Sünde überwunden. Die andere Seite, vom Pferd zu fallen, ist natürlich, wenn wir die Härte und Schwere der Sünde nur noch sehen. Ja? Das ist so schmutzig, was du getan hast. Wie kannst du glauben, dass Gott dich noch als Kind annimmt? Oder vielleicht nur als Kind zweiter Klasse oder so. Ja? Wenn man nur drauf schaut, wie schwer das ist und wie hart das ist, und dann beginnt man, was zu tun? In welche Einstellung kommt man rein? Heuchelei, habe ich da Heuchelei gehört? Ja, richten und Heuchelei, ja. Im Korintherbrief steht, im 1. Korintherbrief, im 10. Kapitel, ab Vers 12, darum, wer von euch meint, dass er steht, der soll zusehen, dass er nicht fällt. Ja, mit einem guten, soliden Sünder kann Gott etwas anfangen. Ja, ja, ja. Mit einem feurigen Heiligen natürlich noch wesentlich mehr. Aber wenn jetzt da jemand ist, der steht vor dem Spiegel, der schaut rein und ist begeistert von dem, was er sieht. Und er ist nicht so schlimm, er ist lauwarm. Da sagt Gott, den wird er ausspucken. Mit dem kann er rein gar nichts anfangen. Wenn jemand da ist und der ist in kranker Sünde, der ist in allem Möglichen, was Gottes Herz verletzt, da kann Gott mit seiner Liebe und Offenbarung reinkommen. Aber dieser lauwarme, selbstgerechte, der hat ein richtiges Problem. Was machen wir mit dieser Erkenntnis der Sünde? Was machen wir damit, wenn wir verstanden haben, ich möchte nicht auf der einen Seite fallen, ich möchte auch nicht auf der anderen Seite fallen. Ich weiß, was Sünde ist, ich kenne die Tiefen der Sünde, zum Teil aus eigener Erfahrung, aber auch zum Teil, weil ich verstanden habe, wie sehr sie Gottes Herz verletzt. Was mache ich dann damit? Nun, zuallererst nutzen wir das, um zutiefst dankbar zu sein. Denn wir wissen, dass wir nur durch die Gnade Gottes nicht diejenigen sind, die gesündigt haben. Ich sehe Menschen, die sündigen, und manche der Dinge würde ich nicht selbst tun, aber nicht, weil ich von Herzen gut bin, sondern weil sie mir keinen Spaß machen würden. Ja? Ein Beispiel. Homosexualität spricht mich überhaupt nicht an. Ich finde Frauen viel zu herrlich. Ist also eine Sünde, für die ich nicht in Frage komme, aber nicht weil mein Herz super gut wäre. Ja? Wenn ihr den Römerbrief lest, im 1. Kapitel des Römerbriefs, da schreibt Paulus, das passiert und das passiert und das passiert. Könnt ihr mal kurz reingucken. Gott hat sie in die Begierden ihres Herzens dahingegeben, in Unreinheit. Ihre Leiber wurden durch sie selbst geschändet. Gottes Wahrheit wurde in Lüge verkehrt. Darum hat Gott sie hingegeben in schändliche Leidenschaften. Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Und Männer haben den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind in Begierde zueinander entbrannt. Und sie haben es für nichts geachtet, Gott zu erkennen. Also hat Gott sie dahingegeben in Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, Mord, Hader und so weiter. Ja? Also da ist die komplette Liste von all dem, was wir so sehen. Und gerade in dem Augenblick, wo man sich zurücklehnt und nach seinem Spiegel sucht, um sich mal anzugucken, kommt das zweite Kapitel. Nach dem Satz, sie wissen, dass die, die solches tun, nach Gottes Recht den Tod verdienen, aber sie haben nicht allein daran gefallen, sondern sie haben gefallen an allen, die sündigen, kommt der nächste Satz. Deshalb, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du genau dasselbe tust, was du richtest. Also, das Erste, was wir, wenn wir uns mit Sünde beschäftigen, lernen, ist, wir sind dankbar dafür, wir richten nicht, sondern wir sind dankbar dafür, dass nicht wir diejenigen sind, die sich entschieden haben, sowas zu tun. Genau. Das ist übrigens die perfekte Gelegenheit. Wusstet ihr, dass in eurem Herzen ein kleines Wesen wohnt? Ja? Es handelt sich um einen Pharisäer. Und das ist die, ja, habt ihr gedacht, ne? Das ist die Gelegenheit, diesem kleinen Pharisäer zu begegnen. Ja? Denn im ersten Augenblick ist da so ein, ja, danke Herr, eine aufrichtige und ehrliche Freude darüber, und dann kommt so ein kleines bisschen, aber du hättest es doch nicht getan, den meine ich. Gut, mit dem setzen wir uns auseinander. Wir arbeiten also an dem Balken in unserem Auge, aber, wie gesagt, die andere Seite vom Pferd zu fallen, wäre zu sagen, und außer mir hat keiner einen Balken und auch keinen Splitter. wenn du an dem Balken in deinem Auge arbeitest, den sollst du zuerst behandeln. Der soll die höhere Priorität haben, steht in dem Gleichnis. Und dann geht das Gleichnis weiter mit. Und dann kümmere dich um den Splitter im Auge deines Nächsten. Ja? Heißt nicht, kümmere dich nur um den Balken. Die anderen, die kümmern sich schon um ihre eigenen Balken. So. Also der erste Punkt ist, dass wir dankbar sind. Der zweite Punkt ist, wir fragen uns, wie konnte das geschehen, wenn Menschen in Sünde fallen? Wir fragen uns, wie konnte der Teufel diese Verwüstung anrichten? Wie konnte das geschehen, dass er Menschen verführen konnte? Wie konnte er diese ganze Zerstörung anrichten? Warum war ich nicht in der Lage, warum konnte Gott mich nicht senden, um das aufzuhalten? Warum habe ich nicht genug gebetet? Warum habe ich nicht genug getan? Wie konnte der Feind meine Geschwister, die ich lieb habe, in so eine Position bringen, dass sie das getan haben, was sie da getan haben? Wir werden traurig. Wir sehen, was geschehen ist. Wir sehen, was geschieht in der Welt. Wir sehen, was geschieht bei anderen. Und wir werden traurig. Ja. Eine Möglichkeit, mit Trauer umzugehen, ist, sie zu verdrängen, sich in Aktionismus zu stürzen. Eine andere Möglichkeit ist, dass wir diese Trauer verarbeiten. Dass wir uns damit auseinandersetzen, was wir sehen und dass daraus schlussendlich Segen kommen kann. Denn egal wie böse das Werk ist, das Wort Gottes bezeugt uns, dass alles zum Guten dienen kann. Alles. Dann fragen wir uns, wie kann ich demjenigen, wenn ich jemanden fallen sehe, wenn ich jemanden sündigen sehe, wie kann ich ihm aufhelfen? Wie kann ich ihm aufhelfen? Wie kann ich ihm helfen? Ich habe vorher dieses Zitat gelesen. Selbst wenn die Sünde schon lange bekannt und vergeben ist. Das ist also eine Voraussetzung. Das ist der erste Punkt, für den ich bete und für den ich eintrete. Dass Menschen, die am Ziel vorbeigehen, dass sie das erkennen, bekennen und Vergebung bekommen. Aber dann muss das verletzte Herz des Sünders noch geheilt werden. Derjenige, der gesündigt hat, der muss Menschen finden, die erkennen, er hat sich selbst wehgetan, er hat sich verstümmelt, er hat ein Messer genommen und in seinem eigenen Herz umgerührt. Und da bin ich dann gefordert. Da ist meine Liebe gefordert, hinzugehen und dieses Herz zu heilen. Genauso von anderen, die davon beeinträchtigt waren. Ja? Wenn ich ein notorischer Schläger bin, dann mache ich das ja nicht in die leere Luft, sondern ich suche mir Opfer. Die Opfer müssen genauso geheilt werden. Menschen, die verletzt sind, und die Auswirkungen müssen, soweit es geht, behoben werden. Wir sind dafür beauftragt. Wir sind dafür beauftragt. Jesus hat zu Beginn seines Dienstes einen Vers vorgelesen. Jesus hat gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, was zu tun. Zu verkündigen das Evangelium den Armen. Die gute Nachricht, dass er gekommen ist, dass er ans Kreuz gegangen ist und das zu verkündigen den Armen. Er hat mich gesandt, denen, die gefangen sind, zu predigen. Was sind das für Gefangene? Gehen wir in die JVA? Nein, die Gefangenen, Paulus schreibt an Timotheus, die gebunden sind vom Teufel zu tun seinen Willen. Ich habe vorher gesagt, man entscheidet sich zu sündigen, aber gleichzeitig entsteht dabei eine Bindung. Interaktives Leben. Und diese Gebundenen, denen dürfen wir predigen, dass sie frei sein sollen. Die, die blind sind, denen dürfen wir sagen, dass sie sehen sollen. Und denen, die zerschlagen sind, denen, die verletzt sind, denen das Herz schmerzt, denen dürfen wir sagen, ihr seid frei und ledig. Und das Gnadenjahr des Herrn zu verkündigen. Das ist unsere Aufgabe. Wie gesagt, wenn die Sünde schon lange bekannt und vergeben ist, dann muss das verletzte Herz des Sünders noch geheilt werden. Und alle, die von ihr beeinflusst und beeinträchtigt wurden, müssen wiederhergestellt werden. Und die Auswirkungen müssen, soweit das möglich ist, behoben werden. Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen uns, um das richtig tun zu können, noch eine Frage stellen, nämlich, gibt es kleinere und größere Sünden? Das ist ein kniffliger Punkt. Manche sagen, wer am kleinsten Gesetz gesündigt hat, er hat am ganzen Gesetz gesündigt. Sünden, welche die zum Tod führen? Die gegen den Heiligen Geist? Ja. Ja. Genau. genau, die Tatsünden. Ja. Es gibt also einmal dieses Grundsätzliche, dass der Mensch widerstrebt, aber das meine ich in dem Fall nicht. Aber es gibt auch so verschiedene schwere Sünden. Ja. Sowohl das Alte als auch das Neue Testament bezeugen uns, dass eine Sünde, die man im Affekt begeht, was anderes ist, als eine Sünde, die geplant und verborgen wird. Und das Alte und das Neue Testament sagen, je nachdem, was für eine Verantwortung jemand trägt, ist auch die Schwere der Sünde da. Und jetzt kommen wir ganz leicht da rein zu richten und irgendwelche Dinge zu sagen, aber das müssen wir im Hinterkopf haben, um zu sehen, für welche Tiefe an Wiederherstellung wir verantwortlich sind. Ja? Dass wir nicht verantwortlich sind dafür, ein heile, heile Gänschenpflaster drüber zu kleben, sondern tiefe Wiederherstellung. Dafür sind wir als Leib Christi verantwortlich. So. Und dann fragen wir uns noch im alltäglichen Leben schließlich, wie können wir verhindern, dass Ähnliches nochmal passiert? Wie können wir künftig die Werke des Teufels verhindern? Hebräerbrief, lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zu Liebe und zu guten Werken. Also, wenn du bei anderen irgendwie Gefahren siehst oder ein komisches Gefühl hast, sprich lieber einmal zu oft mit demjenigen. Und da du dich selbst ja am besten kennst, wenn du bei dir selber irgendwas bemerkst, such Hilfe, such Transparenz. Wir haben hier ein Gebetsteam. Wir haben hier Leute, wir haben viele, viele Leute in der Gemeinde, die absolut vertrauenswürdig sind und die eine enge Beziehung zum Herrn haben. Und wenn du merkst, irgendwo werde ich hier angegriffen, irgendwo habe ich hier Dinge in mir, die aus meinem alten Leben noch sind, irgendwo weiß ich, ich bin nicht so, wie ich sein sollte, das sind wir alle, dann such jemand, such Hilfe, such jemand. Ja, ich bin begeistert von diesem Konzept des Leibes. So, schließlich, schlussendlich, das war also Sünde und der Umgang mit der Sünde und mit dem Sünder. Der letzte Punkt zum Thema Aufbruch heißt, Jesus ist das Ziel. Jesus ist das Zentrum. All diese Dinge, über die wir gesprochen hatten, die verhindern, dass wir den Sohn Gottes erkennen, die verhindern, dass wir Gott erkennen, die verhindern, dass wir das Kreuz sehen und die verhindern, wie die Israeliten diese Decke vorm Angesicht haben. Und deswegen habe ich heute dieses Kreuz hier verhüllt. Und wenn wir diese Sachen angehen und uns vom Geist Gottes füllen lassen und leiten lassen, dann können wir wieder klar sehen, wer Jesus ist und was er getan hat. Wie er vorher gesagt hat, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Ja? In ihm ruhen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Christus ist in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich lese noch mal kurz aus dem Kolosserbrief. Wir lassen nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens und mit aller geistlichen Weisheit und Einsicht und dass ihr des Herrn würdig lebt und dass ihr ihm gefällt und Frucht bringt und wächst in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet. Dafür betet Paulus also und die mit ihm waren. Und dann, denn er hat uns errettet von der Macht der Finsternis. Er hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. In diesem Reich haben wir die Erlösung, nämlich die Vergebung der Sünden. Er, Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. In ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten. Freunde, wenn wir uns mit Jesus beschäftigen, kommen wir an kein Ende. Ja? Wir werden herrliche Schätze entdecken. Wir werden immer wieder neue Dinge entdecken. Und das ist das, was zu diesem Aufbruch unbedingt dazugehört. Dass wir nicht ausschließlich ausgerichtet sind, das Böse zu vermeiden und uns abzuwenden, sondern dass wir uns hinwenden zu ihm, dass wir uns hinwenden zum Guten, dass wir uns hinwenden zum Kreuz, dass wir über Sachen staunen wie, diesmal Philipperbrief, er, der in göttlicher Gestalt war, er klammerte sich nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er legte seine göttliche Herrlichkeit und Macht ab und er nahm die Gestalt eines Knechtes an, er wurde den Menschen gleich und er hatte die Erscheinung eines Menschen. Und dann erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, bis zum Tod am Kreuz. Und deshalb hat Gott ihn erhöht Er hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen all derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen in diesem Universum werden bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Zur Ehre Gottes des Vaters. Lasst uns darauf ausrichten. Lasst uns zentriert bleiben auf Christus hin. Wenn dich irgendwas bewegt hat, wenn du bei dir selbst irgendwas entdeckt hast, wenn du bei anderen was entdeckt hast, dann komm nach vorne nachher. Das Gebetsteam wird da sein und Gebet anbieten. Im ersten Fall, wenn du bei dir was entdeckt hast, für dich. Im zweiten Fall auch für dich, für diesen Kleinen in deinem Herzen. Für diejenigen, die Dinge nachbearbeiten möchten, die Unterlagen liegen heute vorne links. Und ansonsten Amen.